Ich glaube, das liegt an meiner Resilienz und daran, was ich im Leben so erfahren habe und dass ich relativ spät, aber sehr deutlich gelernt habe, nach außen hin für mich einzustehen. So. Und diese Resilienz verursacht halt auch, dass mich Altes nicht so mitnimmt wie andere. Also ich kann das ganz gut abschütteln. So, wenn es um meine Person geht.
Hallo und herzlich willkommen zum More Models Podcast. Wir sind David und Isa und wir sprechen hier im Podcast ganz offen und tiefgehend mit mutigen Frauen über ihre persönlichen Erfahrungen, Erkenntnisse und die vielen Facetten, die das Leben so ausmachen. Wir möchten weibliche Vorbilder sichtbar machen und vielleicht wollt ihr uns ja dabei unterstützen. Ihr könnt die Folge in den sozialen Medien mit Freundinnen und Freunden teilen oder bei Spotify auf den Folgenknopf drücken, um keine der neuen Folgen zu verpassen. Unsere heutige Gästin ist Jasmina Kunkel, Comedy-Autorin, eine wichtige Stimme gegen Rassismus und Diskriminierung auf Twitter und Instagram, unter dem Künstlernamen Quattromilf. Und seit neuestem auch Buchautorin. Ihr erster Roman Schwarzes Herz erscheint genau heute.
Genau, und ich spreche mit Jasmina diesmal alleine natürlich über ihren ersten Roman Schwarzes Herz, den Schreibprozess, ihre ganz bewusste Sprachwahl und natürlich die Kernaussage dieser Ich-Erzählung über Rassismus, toxische Beziehungen und Gewalt. Und Jasminas Buch hat mich sehr, sehr lange nicht losgelassen, weil es eine Erzählung über das Überleben ist und gleichzeitig ein Appell, dass Betroffene nicht alleine sind. Ich erlebe Jasmina im Gespräch ganz anders als vielleicht viele auf Twitter oder Instagram, also sehr nachdenklich, bedacht, obwohl ihr Leben alles andere als ruhig ist. Es geht natürlich auch um die aktuelle Bedrohungslage für sie und ihre Familie. Sie hat 4 Kinder, viele Jobs und jetzt auch noch ihr erstes eigenes Buch. Also von dieser Frau habe ich in der sehr kurzen Zeit viel über Resilienz gelernt. Wir wünschen euch ganz viel Freude bei dem Gespräch. Lest unbedingt ihr erstes Buch, Schwarzes Herz, und ja, genießt das Gespräch.
Bevor es losgeht, präsentieren wir euch den Partner dieser Folge, und das ist mal wieder Schieß Mercedes. Schieß Mercedes hat eine sehr ähnliche Mission wie auch wir hier bei Role Models und rückt regelmäßig Geschichten starker Frauen in den Fokus. Du kannst dich inspirieren lassen, indem du Teil der Schieß Mercedes Community wirst unter newsletter.schießmercedes.de. Dadurch erhältst du einmal im Monat viel Inspiration, Interviews, Porträts und Home Stories und Einladungen zu exklusiven Veranstaltungen in einem sehr toll gemachten Newsletter. Alle Infos auch in den Shownotes. Vielen Dank an Schieß Mercedes für die Unterstützung. Und jetzt geht's los mit dem Role Models Podcast und hier ist Jasmina Kunke.
Jasmina, ich freue mich total, dass wir es geschafft haben, jetzt leider virtuell voreinander zu sitzen. Ich hätte mich so gefreut, wenn wir uns irgendwie in Berlin im Studio face-to-face gesehen hätten, aber ja, wir leben in sehr komischen Zeiten, wo das einfach nicht immer möglich ist, aber ich hoffe, wir holen das nach. Dennoch freue ich mich sehr, dass du dir Zeit genommen hast, heute bei uns im Podcast zu sein, heute mal ohne David. Heute bin ich alleine da, was auch eine Ehre ist, weil dann habe ich noch mehr Zeit, mit dir zu quatschen und dir Fragen zu stellen. Sonst
voll gut, dann sind wir unter uns.
Ja, sonst muss
ganz
ich immer
konspirativ.
Sonst muss ich immer die Redezeit auch abgeben. wir haben immer so Check-in-Fragen, um so ein bisschen ja ins Gespräch einzuchecken und in die Stimmung einzuchecken. Und meine Check-in-Frage wäre für dich: Mit was für einem Gefühl bist du diese Woche durch die Welt gelaufen?
Also mit demselben Gefühl wie eigentlich jeden Tag, jede Woche, jede Stunde, jede Minute, jede Sekunde. Völlige Überforderung auf allen Ebenen. So. Also ich glaube, ich bin ein wahnsinnig chaotischer Mensch und die Welt ist sehr chaotisch und das irgendwie festzuhalten und da Ruhe reinzubekommen, ist, glaube ich, so die Aufgabe meines Lebens für mich selbst. So. Wie gut, die Herausforderung Nummer eins.
Wie gut gelingt dir das oder ist dir das diese Woche gelungen, das so unter Kontrolle zu bekommen?
Ich glaube gar nicht. Und das ist aber auch okay. Also ich habe das irgendwann gelernt, so anzunehmen, dass ich nicht allen und allem gerecht werden kann und nicht alle Bedürfnisse erfüllen kann und auch die eigenen manchmal nicht erfüllen kann. Und dann gebe ich ab und zu auch gerne mal gepflegten Fick drauf.
Hm. Ist das schwerer, die eigenen Bedürfnisse nicht zu erfüllen oder erfüllen zu können oder die der anderen?
Ach, das ist unterschiedlich, das mal so, mal so. Ich habe ja irgendwann mal in den völligen Übermut entschlossen, eine Großfamilie zu gründen, was vielleicht auch ein wenig übermotiviert war. Und deshalb ist es
wie groß ist die Großfamilie, für die, die das nicht wissen?
Wir sind ein 6-Personen-Haushalt. So, und das ist natürlich so, dass da ganz viele Bedürfnisse auf ganz unterschiedlichen Ebenen mich gestellt werden und natürlich auch die Dringlichkeit immer eine, muss man auch mal so ein bisschen einschätzen. Ich habe aber irgendwann gelernt, auch meine Bedürfnisse durchaus wahrzunehmen und da zu priorisieren oder auch zu sagen, so okay, das ist jetzt zwar ein nachvollziehbares Bedürfnis, das du hast, but it's not necessary. Mhm. Also es ist jetzt nichts, was du unbedingt machen müsstest oder was dich wahnsinnig unglücklich macht, wenn du es nicht hinbekommst.
Stelle ich mir schwierig vor, das irgendwann zu akzeptieren. Also ne, zu realisieren, okay, das sind jetzt Bedürfnisse, die eigentlich für mich wichtig wären oder es sind meine eigenen Bedürfnisse, und aber das ist jetzt vielleicht nicht an der Tagesordnung oder hilft gerade nicht im Chaos oder hilft dem Chaos nicht, weniger zu werden. War das schon immer so oder hat sich das einfach über die Zeit so eingespielt?
Ja, also ich bin ja sehr jung Mutter geworden und war halt auch alleinerziehende Mutter und auch alleinerziehende Mutter von 4 Kindern. Und eines davon ist chronisch und sehr schwer krank. Und da stellt man dann einfach fest, okay, vielleicht ist gerade nicht wichtig, keine Ahnung, whatever, ein Buch zu lesen oder ins Nagelstudio oder was man halt so macht, ne, zu gehen oder den und den Film zu schauen, wenn es um existenzielle Dinge wie den Überlebenskampf oder so geht. Ne? Und das ist dann, so plötzlich das anhört, du sagst, das klingt schwierig, aber in so einem Moment fällt dir das natürlich total leicht. Und das war mein großes Glück im Unglück.
So, dass dir das leicht fällt.
Genau, dass ich halt sehr schnell und sehr früh lernen musste, okay, es gibt wirklich wichtige Dinge im Leben. Dazu gehörst du klar selbst auch, aber man muss halt schauen, wie, wann, was. Mhm.
Und das heißt, wenn du auf die erste Frage geantwortet hast, ist es eigentlich immer wild und chaotisch. Wie geht dann sozusagen die Außenwelt einher damit? Also du hast auch gesagt, ist es nicht nur das Leben, was hektisch, wild, anstrengend, viel ist, sondern auch die Welt da draußen ist so natürlich aus meiner Beobachtung auch irgendwie so sehr aus den Fugen geraten. Wie findet man da eine Balance oder einen Einklang oder ne, wie kann man das vielleicht auch abschütteln oder ignorieren zum Teil?
Oh, das kommt, auch da kommt es immer so ein bisschen darauf an. Ich neige dazu schon auch immer, Ungerechtigkeiten ganz schnell aus dem Weg räumen zu wollen. Das ist irgendwie eine Persönlichkeitsstruktur von mir und kann Ungerechtigkeit ganz schlecht ertragen, vor allem, wenn sie andere trifft. Und da habe ich aber zum Glück gute Menschen um mich, die so ein bisschen aufpassen, dass ich mich nicht übernehme. Und es gab bei Zeiten, wo ich dann einfach nicht geschlafen habe und noch irgendwelchen Menschen auf Social Media irgendwie Lebenshilfe, total größenwahnsinnig auch, wahnsinnige Hybris, erteilt habe, weil ich einfach nicht sagen konnte, okay, that's not my thing, das ist nicht mein Thema, ich muss mich jetzt mal um mich kümmern oder um den nächsten Tag. Und das musste ich dann lernen. Auch das völlig in Ordnung. Auch das ist total okay, dass man das nicht immer kann.
Absolut. Du sagst, du gehst besonders darauf ein, wenn du Ungerechtigkeiten gegenüber anderen Menschen siehst oder liest oder hörst, aber bei dir selber dann nicht. Wie passt das? Also erklär das mal ein bisschen.
Ja, also ich glaube, das liegt an meiner Resilienz und daran, was ich im Leben so erfahren habe und dass ich relativ spät, aber sehr deutlich gelernt habe, nach außen hin für mich einzustehen. So. Und diese Resilienz verursacht halt auch, dass mich Altes nicht so mitnimmt wie andere. Also ich kann das ganz gut abschütteln, so wenn es um meine Person geht. Ich habe ja nun mal meine Umgebung, ich habe meine Mitmenschen, die mich immer erden und wo immer, wo das überhaupt kein Thema ist. So. Ne? Und ich kann sehr gut differenzieren, dass das eben nicht mein Privatleben ist. So, und es ist ja auch was anderes, ob dir Online-Hetze zum Beispiel begegnet oder dich jemand wild, Fremdes, rassistisch beleidigt oder ob eben Menschen in Afghanistan sitzen, nicht rauskommen oder das ist halt auch einfach eine ganz andere Ebene.
Ich meine, wir kommen jetzt direkt auf ein Thema, was auch natürlich dich in den letzten Monaten, im letzten Jahr sehr beschäftigt hat, ist sozusagen das Umschwingen von Hass und Hetze im Netz auf die Realität, ne? Und in die Realität, ins reale Leben als Bedrohung für dich und für deine Familie. Und da sind es dann nicht mehr andere Menschen, sondern da bist du dann selbst betroffen und im Mittelpunkt. Ich will gar nicht so sehr auf diese Zeit zurückgehen, aber vielleicht eher auf die Zeit danach, wie du jetzt sozusagen rückblickend damit umgehst und mit den Folgen auch, die diese realen Bedrohungen hatten für dich und deine Familie.
Also mir geht es nach wie vor gut. Mir ging es auch in der Situation gut. Ich bin damit rausgegangen und an die Öffentlichkeit gegangen, weil ich ein Ziel vor Augen hatte. Ich hatte das Gefühl, das darf nicht umsonst passiert sein. Das darf mir nicht passiert sein. Und ich verschweige das und niemand bekommt es mit. Und es betrifft die nächste Person. Das öffentlich gemacht, um anderen Betroffenen zu helfen. Weil ich habe immer für mich das Handwerk, das seelische Handwerk, damit umzugehen. Und auch da ist es ja so, die Bedrohung, ja, die hat mich betroffen, dieses Video war über mich, aber ich hatte natürlich ganz andere Umstände im Kopf, die mich besorgt haben. Und auch heute ist es so, dass ich lebe eingeschränkt oder muss mich einschränken. Und auch damit geht es mir gut. Es ist nur so, dass es mich ärgert. Also es ist also nicht mal, ne, dass ich irgendwie denke, wie kann es jemand wagen, sondern ich finde es wahnsinnig schwierig, dass das einfach so jetzt hingenommen werden muss, so meinerseits. Also ich bin nach wie vor renitent und nervig und finde alles scheiße, was das betrifft. Boah.
Du hast ja auch eine Stiftung gegründet, um sozusagen auch darauf aufmerksam zu machen, es sind nicht Einzelfälle, sondern es ist im Prinzip ein kollektives Problem, was unsere Gesellschaft hat, und es ist eine kollektive Bedrohung online und in der Realität für ganz viele. Und dennoch habe ich das Gefühl, dass wir immer nur von Einzelfällen irgendwie sprechen und diese Einzelfälle abtun als, ja, das ist jetzt einmal hier passiert. Ne? Mhm. Sowohl in der Medienberichterstattung, in der Politik oder im Umgang auf politischer Ebene. Aber eigentlich ist Rassismus und rassistische Bedrohung, Hetze online und in der Realität ist ein kollektives Problem. Ich frage mich ganz häufig, wie es immer noch sein kann, dass wir oder dass an diesen Einzelfällen festgehalten wird und nicht gesehen wird, dass es in unserer Gesellschaft ein kollektives Problem ist.
Naja, weil der Aufwand ziemlich groß wäre. Es ist ja, wenn man das versucht, ganz logisch zu betrachten, ist es auch eine Frage der Ökonomie. Also wir müssten diese Strukturen, die wir haben, ja komplett aufbrechen. Wir müssten ein System komplett umstrukturieren. Das fängt bei der Polizei an, das ist bei staatlichen Behörden so, das ist unser Schulsystem. Also es ist wirklich sehr, sehr umfangreich und sehr umgreifend so. Und natürlich ist es dann einfacher, zu sagen, so, das ist ein einzelnes Phänomen, was ja jetzt gerade auch aktuell wieder passiert. Mhm. Ich werde den Namen des Täters nicht nennen, aber ich werde den Namen des Opfers nennen. Das betrifft Alex, der in einer Tankstelle steht, als Student, jemandem sein Bier nicht verkaufen möchte, weil dieser jemand sich weigert, eine Maske aufzuziehen, und dem wird in den Kopf geschossen. Und wenn du dann dir die Historie anschaust und die Radikalisierung, dann ist nachweislich, dass der Täter sich auch schon im Netz radikalisiert hat. Dass also das, was ganz viele Fachmenschen sagen, genau eingetreten ist. So. Und die Frage ist halt, kann man dieses Ökonomische irgendwie so durchziehen, wenn man das die ganze Zeit in den Vordergrund stellt und dafür das mit Menschenleben aufwiegen? So. Hm. Das ist halt eine Entscheidung, die man dann auch so treffen wollen muss. Wo ich dann sage, okay, dann sind wir nicht auf derselben Page. So.
Fehlt dafür, wenn wir das auf die politische Ebene mal heben würden, weil du gesagt hast, klar, also Bildungssystem, Polizeistruktur, Medien, Repräsentation in den Medien, fehlt es da an dem Verständnis? Fehlt es da an der Dringlichkeit, die gesehen wird? Oder woran fehlt es? Also
ich glaube, es fehlt an Cojones. Ich glaube, es fehlt an Mut.
Ja.
Und ich glaube, es fehlt an... Also ich habe tatsächlich ganz oft im Gespräch das Gefühl, also zumindest... man muss ja auch immer das Machtgefälle sehen. Ne? Also wenn ich mit PolitikerInnen spreche, sind die ja alle sehr weit über mir. Ne? Dass die sich so wahnsinnig an diese Deutungshoheit klammern und jetzt auch überhaupt nicht damit klarkommen. Und das kann man auch bei den Medien sehen, MedienmacherInnen sehen, dass es da jetzt Menschen wie mich gibt, die vielleicht eigentlich gar nicht dafür vorgesehen waren, dass die so eine Stimme auch erhalten, ne? Also, oder dass sie so eine Reichweite erhalten und die jetzt sagen, nee, so nicht. Nö, finde ich scheiße. Ich find das, was du machst, komplett scheiße.
Und weil sie Angst haben, ihren Machtraum oder ihren Wirkungsraum zu verlieren.
Na, absolut. Hm. Und deswegen, also für mich ist es eine Frage von Mut, und es ist auch, das System hat ja für besagte Personen oder diese Gesellschaft sehr lange so funktioniert. So. Auch wirtschaftlich ist das ja ein Riesending. Hm.
Ja, ich glaube, ich gebe dir total recht, dass das viel mit den Machträumen. Also das sieht man gerade mit Bezug auf die Politik und natürlich auf die Medienwelt hat viel mit Machträumen und Wirkungsräumen und Deutungshoheit beziehungsweise wie gewichtig ist meine Stimme gegenüber der Stimme anderer Menschen, die jetzt ihre Stimme, nicht jetzt erst, aber jetzt ihre Stimme erheben beziehungsweise eine größere Reichweite haben als mancher, der seit 20, 30 Jahren meint, er sie macht guten Journalismus, ne?
Ja, und es ist auch immer Pinke-Pinke, es ist auch immer Geld. So, ja. Es ist ja, man weiß ja, worauf diese Strukturen gebaut sind und man weiß, dass es ein System der Unterdrückung ist. So, und das Ergebnis daraus ist finanzieller Wohlstand. Und kann man so machen, ist aber halt scheiße.
Mhm.
So, und wenn wir das so weiter durchziehen, wird es, glaube ich, echt schwierig.
Glaubst du, dass es dass die Aufmerksamkeitsgesellschaft, in der wir jetzt gerade leben, durch Social Media getrieben, die dabei helfen kann oder eher schädlich ist dafür?
Das weiß ich nicht. Das kann ich dir nicht sagen. Ich kenne das Ergebnis nicht. Wir kennen alle das Ergebnis noch nicht. Ich finde auch dieses, wenn die Leute sagen, ja, es hat eine Spaltung der Gesellschaft und furchtbar, furchtbar, denke ich mal so, ja, warum ist das so furchtbar? Ich verstehe nicht. Also ich finde es völlig in Ordnung. Ich möchte halt mit diesen Arschlöchern nichts zu tun haben. Ich verstehe das Problem jetzt nicht so. Und das sehr deutlich abzugeben, finde ich, empfinde ich dich als Spaltung und eigentlich als Zusammenschluss und ganz, ganz klare Linie.
Und als deutliches Zeichen, dass es halt die Grenzen gibt. Ne?
So, und also ich glaube, das gesellschaftlicher Wandel ist ja immer Wachstumsschmerz. Immer. Also es gab, glaube ich, keine Gesellschaftsform, bei der es diesen Wachstumsschmerz nicht gab. Und ich glaube, dass das ein total normaler und völlig okayer Zustand gerade ist. Ich weiß, es ist für viele schwer auszuhalten. Und ich bin auch bereit, mir da die harsche Kritik anzuhören. Ob mich das jetzt bockt, ist eine andere Frage.
Mhm, klar. Du schreibst viel. Egal wo eigentlich. Also, wer dir auf Twitter folgt, weiß das. Du bist Autorin und hast ein Buch geschrieben. Kannst du beschreiben, wie deine Gedankenprozesse oder ob deine Gedankenprozesse unterschiedlich sind beim Buchschreiben, bei Twitter und als Autorin?
Ja. Also wenn ich als Fernsehautorin schreibe oder Formate entwickle, schreibe ich ja in der Regel für jemanden. Ich habe also einen Auftrag und ich weiß, was gewünscht ist. Bei Twitter ist es tatsächlich so, weiß ich nicht, ich kacke das mal kurz raus. So. Also das ist auch ganz unprätentiös und absolut nicht so, wie viele das einschätzen. Ich habe, glaube ich, in meinem Leben noch nicht einen Tweet für mich selbst geplant oder so, oder habe gedacht, sondern es fällt mir was auf oder ich reagiere auf etwas so. Oder ich habe einfach irgendeinen Putz, der mir querhängt, der mir dann einmal so durchschießt und dann
also impulsiv so. In dem Moment. Oder nicht ja, impulsiv, nee, ist vielleicht also gar ist nicht ja, das richtige
ist
Wort.
Ja, ist ja mit einer totalen Ruhe, ne? Also ja. Ich bin, glaube ich, auch gar nicht so ein impulsiver Mensch. Also insbesondere nicht beim Schreiben. Mhm. Ich bin eigentlich eher sehr entspannt und habe oft bei den Tweets, bei denen ich weiß, okay, gleich geht, das wird dir komplett um
die Ohren fliegen
und gleich es wird Twitter brennt. Und dann kann man sich irgendwie vorstellen, wie ich da sitze und einfach so viel Sand vor mich hingrinse und denke, okay, mal gucken. Okay, let's try.
Guckst du, du machst du Handy aus und Laptop zu oder nee. Wartest ab, was?
Ich habe den Tweet raus und dann
gucken,
ist aus.
Was kommt.
So, und dann mal gucken. Und oft sind die Reaktionen halt leider echt sehr sehr vorhersehbar. Und das ist eigentlich das, was mir persönlich am meisten Freude macht, was auch sehr schäbig ist. Das ist keine gute Charaktereigenschaft. Ich möchte mich auch nicht besser darstellen, als ich bin. Ich finde mich dann schon extrem geil, wenn ich weiß, sehr, sehr konservative Menschen genauso reagieren, wie ich es vorhersehe oder vielleicht auch ein bisschen wünsche.
Und auch in Bezug auf die Personen, die dann als erstes reagieren, das, hast du das auch schon dann im Kopf? Oder denkst du, mal gucken, wer von meinen, von dieser Gruppe, die immer schnell dabei ist?
Ja, also ich weiß das schon ziemlich genau, wer wie reagiert. Ich kenne meine Pappenheimer. Und sie machen ja mit. Das ist ja auch völlig, das ist ja völlig in Ordnung. Es scheint ja irgendwie so eine Koexistenz zu sein. Und ich freue mich auch total riesig, wenn ich sehe, okay, die haben jetzt Reichweite über mich generiert. Sie haben jetzt einfach von 300 Followern auf 19.000. Ist ja auch was. Also muss man auch mal schaffen, mit seinem Rassismus irgendwie so weit zu kommen. Finde ich schon auch. Finde ich bewundernswert, weil das muss man ja auch so wollen.
Das muss man
wirklich auch dann so durchziehen und
und
wenn man einfach zu jedem Preis das eingeht, ist auch.
Und das Buchschreiben?
Das Buchschreiben ist ganz anders. Also, glaube ich, noch weniger glamourös, weil ich mich, ich kann den Prozess des Schreibens ein bisschen erläutern. Um mich sitzen sehr viele kleine Menschen, streiten sich oder streiten sich nicht. Ich werfe irgendwann eine Tüte Chips in die Mitte, hoffe, dass sie jetzt alle mal 2 Sekunden den Mund halten, setze mich mit dem Laptop dazwischen, schreibe was, und weiß nicht, was ich geschrieben habe, tauche dann wieder aus dieser Welt raus und merke so, um dich herum ist gerade alles zu Bruch gegangen, du hast nichts mitbekommen und that's fine. Das ist dann wieder das, was ich meinte mit Bedürfnisse. Und ja.
Das ist so dann.
Ja. Ich weiß vorher nicht, was ich schreibe.
Aber kannst du dich an den Moment erinnern, wo du dir gesagt hast, okay, oder für dich gesagt hast, ich schreibe jetzt ein Buch und ich setze mich jetzt bewusst an den Küchentisch mit den kleinen Menschen um dich herum?
Ja, also vielleicht, als ich den Vertrag unterschrieben habe.
Okay, vorher also, nicht. Also du bist nicht mit der Idee viel jetzt durch die Gegend gerannt oder hast viel darüber nachgedacht?
Nee, ich wusste einfach, dass das passiert.
Okay.
Also nicht, dass das auf die Art und Weise passiert. Und nicht, dass das, also ich habe einfach geschrieben. So. Und das sollte eigentlich erst eine witzige Serie schreiben. Und das wird einfach immer schlimmer und nicht witzig.
Sehr ernst.
So, und ich habe dann irgendwann gedacht, nee, da kannst du keine Serie draus machen. Also zumindest nicht so. Und irgendwie muss ich, glaube ich, erst das schreiben. Und dann haben das ein paar Menschen gelesen und die sagten, das ist gut. Und dann habe ich gesagt, okay, cool, dann meine Agentin, also Chefin, gesagt, so, pass auf, was sagst du? Sie so, ja, geil, ja, gut, dann let's try. Also, ich habe es richtig, richtig unsympathisch erklärt, ne? Aber es ist,
Wie lange können wir uns denn den Schreibprozess vorstellen? Weil, also, ich kann mir das nicht vorstellen rund um.
Es werde in diesem Podcast nicht, also es wird noch unsympathisch.
Sag.
Naja, das Buch ist ja in dieser Bedrohungssituation entstanden. Und während Corona mit vier Kindern.
Vier Kindern
im Homeschooling und Quarantäne. Und ich kann dir nicht sagen, wie lange ich gebraucht habe. Aber wenn ich so schätzen müsste, 3 Wochen, so nachts.
Holy shit.
Weil ich hatte ja auch noch tagsüber noch normale Jobs. Ich bin halt schnell.
Das ist, also du hast echt eine Superkraft oder Urkraft, die dadurch definiert ist, Dinge gleichzeitig zu machen und dann aber schnell und konzentriert. Also ich meine, wenn du das jetzt so erzählst, 3 Wochen, Corona, Pandemie, Homeschooling, 4 Kinder.
Muss 4 Wochen sein oder 5?
Ja, ist ja egal. Ich meine, Manche Menschen arbeiten 3, 4, 5 Jahre an einem
Buch. Ja gut, aber vielleicht sind deren Bücher auch sehr viel besser. Also
Ich finde dein Buch sehr toll. Ich habe das gelesen. Es liegt hier. Ne? Das sieht man nicht, weil wir einen Podcast haben, aber wir beide sehen uns über Video. Nein, aber das meine ich damit. Ne? Manche Menschen schreiben 3, 4 Jahre an einem Buch. Und liegt das daran, dass das aus dir heraus musste, aus deinem Kopf auf Papier?
Ja. Das und ich nehme grundsätzlich, also ich versuche grundsätzlich sehr konzentriert die Dinge zu machen, die ich tue und nehme mir dann dafür Zeit. Das Buch war mein, das hört sich auch furchtbar an, das war mein Urlaub.
Erklär das. Also deine Zeit für dich?
Ja, und es war halt auch wirklich, ne, also wenn du für andere schreibst, du musst halt immer auf die Wünsche anderer eingehen und musst überlegen, okay, wo wollen die hin, wo soll die Punchline hin? Bei dem Buch habe ich einfach gemacht, was ich wollte. Und das ist ja sowohl in meinem Job als auch in meinem Leben jetzt nicht etwas, was überdurchschnittlich viel passiert. So, also es ist schon auch eine Form von Urlaub und ich mochte das sehr. Ich mag das Schreiben einfach sehr.
Das kann man aus dem Buch herauslesen, weil das sehr sehr viele Stationen beschreibt, ohne. Und das ist so mein Gefühl beim Lesen gewesen, ohne zu springen, sodass man nicht mehr mitkommt. Also, da war unterschwellig immer ein roter Faden oder so eine Figur, die einen irgendwie durch diese unterschiedlichen Abschnitte mit begleitet hat.
Ich glaube, man kann das Bild so zeichnen, da ist ein kleines schwarzes Mädchen, das einen zu Anfang der Geschichte an die Hand nimmt und einen mitnimmt und sagt, du, es wird schlimm, es wird wirklich schlimm, aber es wird alles gut. Ich verspreche dir, es wird alles gut.
Ja. Es ist an manchen Abschnitten sehr drastisch und schlimm, ne, wie du sagst. Und dann aber auch, ja, so Seiten, wo man denkt, wo ich so ganz viel Energie rausgezogen habe und so ganz viel Optimismus und Energie und Optimismus rausgezogen habe. Wie hast du einen Abschluss gefunden bei dem Buch? Ich finde das, also man, oder ich stelle mir vor, du bist im Schreibprozess, du schreibst viele Dinge auf, du hast viele Gedanken im Kopf. Und wann und wie findest du oder hast du diesen Abschluss gefunden, dann das Kapitel, das letzte abzuschließen, zu Ende zu schreiben?
Einfach, als ich das Gefühl hatte, jetzt ist die Geschichte erzählt. Jetzt ist sie da, wo sie sein sollte. Und jetzt ist das Mädchen da, wo es sein sollte. es ist angekommen und es ist jetzt so, dass das Mädchen alleine laufen kann oder das Buch alleine laufen kann.
Mhm. Ja. Und der Titel, Schwarzes Herz, wie bist du darauf gekommen?
Ach, auch da, es war einfach da.
Okay.
Oh Gott, ich war so Chaos. Ich weiß nicht, es war einfach, ich habe so, glaube ich, 20 Seiten geschrieben und dann wusste ich, es heißt so. Und dann habe ich meinen Mann gefragt und dann habe ich Chefin Becky gefragt. Und beide waren so, ja, das ist es. Ich so, ja, ne, ist es. Und, ja, gut, und dann heißt es jetzt so.
Ja. Schaust du zwischendurch, also wir nehmen den Podcast auf, kurz bevor das Buch rauskommt. Ich und David durften es schon vorher lesen. Schaust du immer mal wieder in das Buch rein oder ist das für dich sozusagen abgeschlossen auf Papier und liegt da jetzt?
Also natürlich habe ich noch mal reingeschaut, weil ich habe das Buch eingelesen. Aber auch da ist es ja eigentlich so, dass man sich vorher vorbereitet, das Buch also auch noch mal liest, auch noch mal laut liest. Und,
ich merke schon, da kommt was.
Maybe habe ich das nicht gemacht und habe dann zwischendurch beim Lesen mit der Regisseurin sehr gelacht. Ich dachte, ah krass, habe ich komplett vergessen. that's me. Bis jetzt habe ich nicht nochmal reingeschaut. Ich weiß, dass ich zwischendurch mal lesen muss. Aber es ist auch so, die Geschichte, ich habe die Geschichte ja für mich geschrieben bis zum gewissen Zeitpunkt. Und dann war sie fertig. Und dann war mir klar, okay, das ist jetzt nicht mehr meins, das ist jetzt für alle anderen. So. Mhm. Und ich kenne die Geschichte jetzt. Es wird dann Zeit für eine nächste vielleicht. Mhm.
Wie bereitest du dich vor auf so Reise, also so Lesemomente, Lese gar nicht?
Das weiß ich noch nicht, weil ich werde das wohl online einmal irgendwie jetzt bei einem Interview lesen.
Mhm.
Ich glaube, ich sollte vorher Notizen dazu machen oder das markieren. Und das werde ich wahrscheinlich so in der Nacht vorher machen, weil ich vorher einfach so viel zu tun habe. Und dann lasse ich mich vom Gefühl leiten, was gerade irgendwie, wo ich das Gefühl habe, das finde ich jetzt gut. So, das mache ich jetzt.
Wir machen eine kurze Pause und möchten euch einen weiteren Supporter dieser Folge vorstellen. Und man sagt ja, dass Sitzen das neue Rauchen ist. Und ich habe damals in meiner Zeit bei SoundCloud immer ein Stehpult gehabt und habe es geliebt. Leider hatte ich während der Homeoffice-Zeit und hier während Corona nicht die Möglichkeit, ein Stehpult zu nutzen. Und das ist aber seit einigen Wochen anders. Ich nutze nämlich neuerdings einen Schreibtischaufsatz von Stanson und bin richtig Fan geworden. Freue mich, endlich beim Arbeiten wieder zu stehen und das wirkt sich auch definitiv sehr gut auf meinen Rücken und auch meine Energie aus. Stansom ist ein sympathisches Startup aus Mainz und hat die Mission, den Arbeitsalltag gesünder und nachhaltiger zu gestalten. Mit ihrem Schreibtischaufsätzen aus Birkensperrholz kannst du jeden Tisch in einen individuell höhenverstellbaren Steharbeitsplatz verwandeln. Und sie bieten dir stabile Arbeitsflächen für die perfekt ergonomische Standposition. Den Aufsatz, den stellst du ganz einfach auf einen bestehenden Tisch, Küchentisch, Wohnzimmertisch. Und das ist auch viel günstiger, als einen neuen Schreibtisch zu kaufen. Den Aufsatz, den gibt es in zwei Größen und inzwischen gibt es auch ein freistehendes Stehpult. Und der Aufsatz ist in weniger als eine Minute aufgebaut. Das funktioniert mit dem Steckprinzip und das spart Platz und ist auch ganz einfach verstaubar, falls du ihn mal gerade nicht brauchst. Stansom wird in Deutschland designt und produziert. Das hat ein sehr stylisches und zeitloses Design und bietet sogar auch eine lebenslange Garantie. Und zudem kommen sie plastikfrei und klimaneutral direkt zu dir nach Hause geliefert. Stansom tut sogar noch mehr und pflanzt pro verkauften Produkt einen Baum und pflegt diesen für ein Jahr. Für alle HörerInnen des Role Models Podcast gibt es einen Gutscheincode über 10% beim Kauf eines Stansom. Einlösen kannst du diesen Gutscheincode auf stansom.com. Den direkten Link und alle Infos findest du natürlich auch in den Shownotes. Vielen Dank an Stansom für die Unterstützung dieser Folge und jetzt geht's weiter mit unserem Gespräch.
Ich will dir jetzt mal eine ganz praktische, wahrscheinlich total bescheuerte Frage stellen, aber ich finde das so faszinierend, dass du trotz all dem, was drumherum passiert, eine wahnsinnige Ruhe ausstrahlst, auch wenn wir hier so sitzen und auch durch deine Stimme eine wahnsinnige Ruhe ausstrahlst. Wie kann man, wie kann ich die Frage formulieren? Wie kann man das lernen, diese Ruhe zu haben?
Es gibt auch total viele Momente, wo ich hier völlig überdramatisch und überdramatisierend rumschreie und frustriert bin und scheiße bin und sauer bin und unfair bin und laut bin und fluche und unausgeglichen bin. Und das ist okay.
Und das ist,
Es gibt kein wie kann ich mich optimieren? You're fucking good. Es gibt da, weißt du? Also im Umgang mit dir selbst einfach vielleicht ein bisschen cooler sein und sich ein paar Dinge auch mal verzeihen und auch wirklich Schwächen verzeihen. Und im Umgang mit anderen schauen, dass man sich vielleicht ein bisschen Mühe gibt, ihnen nicht weh zu tun. Ich glaube, dann ist schon okay. Und einfach vielleicht auch mal sagen, ja, habe ich verkackt. Es tut mir leid. Meiner habe ich verkackt.
Okay. Ja, weil ich erlebe viele, die viel um die Ohren haben und aber nicht diese Ruhe finden. Mit sich selbst und in sich selbst trotzdem weiter nach geradeaus zu schauen und irgendwie weiterzumachen, sondern eher dann in Hektik verfallen oder in Stress geraten oder sich dafür grämen, dass das alles irgendwie aus dem Ruder läuft.
Verstehe ich. Kann ich total gut verstehen. Wenn wir jetzt an zum Beispiel, was weit ja öffentlich war, kann ich das als Beispiel nennen. Weil ich nicht so gerne über sonstige persönliche Begebenheiten sprechen würde. In der Situation, in der Bedrohungslage, war ich auch sehr ruhig. Ich habe mich sofort gekümmert. Ich habe sofort reagiert. Ich habe sofort die Dinge umgesetzt. Ich habe keine Zeit gehabt, zu weinen oder Angst zu haben oder wütend zu sein. Ich glaube, wenn man merkt, dass die Welt so viel größer als man selbst ist und man nur bis zum gewissen Rahmen Dinge manipulieren oder verändern kann, dann sollte man sich vielleicht ganz kurz auf das konzentrieren, was man kann und darüber hinaus schauen, wo kann ich mir Hilfe holen, wo kann ich was abgeben, wo kann ich sagen, ich kann nicht mehr. Und ich brauche Hilfe. Und das ist etwas, was ich lernen musste und was ich verstehe, dass das vielen schwerfällt, weil unsere Gesellschaft ja jetzt auch nicht so aufgestellt ist, dass Fehler zu machen also auch nur denkbar ist oder sich aufrichtig zu entschuldigen. Selbst das bekommen wir ja nicht hin. Und das ist zum Beispiel auch was, was viele auf Twitter bei mir erstmal total verwundert, weil ich, also ne, ich greife ja Leute oft an oder sage, pass auf, das finde ich nicht cool oder sie fühlen sich dadurch angegriffen, dass ich formuliere, dass ich etwas nicht cool finde und mache selber Fehler. Ich misgender oder ich kenne politische Zusammenhänge nicht, weil ich den Bildungsstand nicht habe, um das alles zu wissen. Hau daneben. Und sag dann, wenn ich die Rückmeldung bekomme, das war komplett scheiße. Sorry, meiner. Hast recht.
Und das überrascht Menschen, weil sie das nicht
erwarten. Das, genau. Also das können die auch erstmal gar nicht so einordnen. Ne? Mm. Also denken, ja, wegen eines Shitstorms. Nein, sondern weil ich etwas verstanden habe, weil ich mich damit auseinandersetze und weil, wenn ich von anderen Menschen möchte, dass sie nach vorne gehen, dass sie andere Menschen nicht verletzen, dass sie mich nicht verletzen, muss ich ja genauso mit nach vorne gehen wollen.
Das erfordert natürlich auch ein Reflexionsvermögen über das eigene Handeln, ne? Oder das eigene Schreiben oder Kommentieren oder was auch immer. Und das haben ja nicht so viele in dem Moment vielleicht. Oder den Mut dann sozusagen, vielleicht reflektieren sie für sich und merken, da hatte ich keine Ahnung oder da habe ich Blödsinn geredet oder was auch immer. Aber haben dann den Mut nicht, das auch öffentlich zu sagen?
Naja, es ist ja auch schwierig, ne? Wenn die Leute es nicht, wenn man weiß, die Gesellschaft ordnet das als Schwäche ein, kann ich verstehen, dass man davor Angst und Sorge hat.
Kommen wir irgendwann zu einem Umgang, wo Fehler und Schwäche okay sind?
Ich hoffe doch. Also wenn ich daran nicht glauben würde, würde ich wahrscheinlich das nicht so öffentlich machen. Also bei ganz vielen Dingen, wenn ich da nicht dran glauben würde, dass wir das gemeinsam geschissen bekommen, würde ich es nicht machen.
Mhm. Bezogen auf alle Themen, die dich gerade antreiben und die dich beschäftigen.
Ja gut, da bin ich ja sehr Delfinesque, ne? Also ja. Ich hüpfe sehr von Thema zu Thema, aber ich hoffe das.
Wie?
Und ich hoffe, dass bei jedem Tweet, das ja. so wirklich so naiv es ist und so wie auch wahrscheinlich armselig, aber in meinem Herzen bin ich ein sehr, sehr hoffnungsvoller Mensch.
Das spricht auch aus deinem Buch heraus, finde ich, obwohl da sehr drastische Situationen und schwierige Situationen beschrieben werden, spricht da sehr viel Blick nach vorne heraus.
Ja.
Ja. Hast du so drei oder kannst du so, nicht drei, ist egal wie viele, aber prägende Momente beschreiben, sowohl in Bezug vielleicht aufs Buch als auch in Bezug auf dein Leben, die dich so geprägt haben und zu der Person gemacht haben, die du heute bist, die vor mir sitzt.
Ja, klar. Aber bei dem Buch ist es ja so, dass das ist ja ein Roman, also das ist nicht meine Geschichte. Sodass das natürlich eher so drei Momente beim Schreiben sind. So einmal, als ich mir die Frage gestellt habe, was soll dieses Buch für die oder den LeserInnen sein? Wie wichtig sind die Wiederholungen? Und wie okay ist es, zuzulassen, dass das jetzt vielleicht auch ein anderes Sprachbild ist als bei vielen anderen deutschen AutorInnen? So, wie okay ist das, nicht 5 Stunden über die Formulierung nachzudenken, sondern versuchen es so roh und wahrhaftig zu schreiben, wie es nur geht.
Hast du die Fragen mit dir selbst ausgemacht? Oder?
Ja.
Ja?
Ja, also natürlich gab es auch Fragen des Lektorats von meiner Lektorin Johanna. Aber ich habe die selbstverständlich dann mit mir ausgemacht und für mich diese Entscheidungen getroffen, die ich getroffen habe im Kontext mit dem Buch.
Waren das denn Momente, wo du die im Schreiben entstanden sind oder die sozusagen auch den Schreibprozess mal kurzzeitig unterbrochen haben? Also wo du länger darüber nachgedacht hast, in welche Richtung bewege ich mich jetzt?
Natürlich nicht. als würde ich lange über etwas nachdenken. Nein, Scherz. ich habe ja so ein Grundgefühl dafür, also so, ne, du guckst halt von außen irgendwann drauf und dann weißt du, warum du es gemacht hast beim Schreiben selbst nicht. Also ich zumindest nicht, weil dann wäre ich damit beschäftigt, mir über alles andere Gedanken zu machen, als über das, was ich gerade mache. deswegen von außen dann und auch relativ schnell, weil sofort dann klar war, ach klar, das ist für mich ist es logisch so. Für mich macht das so Sinn.
Weil du Sprache angesprochen hast, welche Rolle spielt Sprache in dem Kontext?
Ja, also mir war es wichtig, das Buch so zu schreiben, wie ich spreche. Mir war es wichtig, das nicht zu schönen, aber auch nicht irgendwie, um zu provozieren. Also mir geht es bei Sprache ja nicht darum, ständig zu provozieren. Wenn ich sage, fick dich, dann meine ich das so und dann ist es nicht irgendwie nur reine Provokation. Und sie hat ein Wording benutzt, das irgendwie, keine Ahnung, jetzt vielleicht nicht damals, also zumindest in meiner Zeit, nicht auf dem Gymnasium gang und gäbe war. So. Ich hatte halt keine Lust, irgendwie da in die Klassismusfalle zu tapsen und zu glauben, weil man darf ein Buch schreiben und man denkt plötzlich von sich, oh, ich bin jetzt Schriftstellerin. Ich kann schreiben, dann zeige ich doch mal, was ich kann. Und dieses Ego musste ich halt nach hinten packen. Oder wollte ich?
Wolltest du nach hinten packen, okay. Mhm.
Also ja, diese Vorstellung davon, wie eine Schriftstellerin zu sein hat, ist ja auch total Klischee.
Ja.
Klar. Aber es ist mein erstes Buch. So. Und plötzlich heißt es so, du darfst ein Buch schreiben. Und du denkst so, aha, hier bin ich. Look at me. Ich bin eine Schriftstellerin.
So. Die aber nicht auf dem Balkon sitzt mit Blick ins Weite, so wie man sich das vorstellt.
So. Genau, und das war, weißt du, und dann merke ich immer so, ja, fuck, ey, hier ist Corona, nix irgendwie, einsamer Wald und du jagst ein Kaninchen und machst jetzt über dem Feuer und am nächsten Tag schreibst du 140 Milliarden Zeilen. So, das war meine Vorstellung und ja.
Das waren die Chipstüten, die um dich herumfliegen.
Das waren die Chipstüten, Mann, das Kaninchen. So, es gab kein Lagerfeuer, aber quasi gefühlt hier den Waldbrand. Also es ist doch sehr anders. Und deswegen bin ich ganz froh, dass es, trotz dessen, dass es ein Roman ist, mein Sprachbild bedient. Und auch für mich so ist, dass ich es, wenn ich Zeit hätte, lesen könnte oder wollen würde.
Mit 4 Kindern und alles, was du noch sonst noch machst, lesen, kann es mir nicht vorstellen.
Genau, also es funktioniert auch nicht. Ich habe aber sehr, sehr viele Bücher.
Kannst du dich für einen Abschluss eines Projektes oder für einen Erfolg, kannst du dich selbst feiern? Fällt dir das leicht?
Na klar, ich feiere mich ja die ganze Zeit durchgehend.
Woher kommt das? Konntest du es schon immer?
Nein. Und ich feiere mich auch nicht immer durchgehend, aber ich feiere mich schon hart.
Aber du kannst das nach dem Buch, nachdem das Buch das erste mit den ersten Exemplaren raus war, kannst du dich und dein...
Noch, also jetzt, wir nehmen ja noch auf, noch ist es ja nicht raus.
Ich weiß
es nicht. Ich kann dir noch gar nicht sagen, wie sich das anfühlen wird. Ich weiß es nicht. Also ich habe ja sonst für andere geschrieben und ich freue mich dann, wenn ich sehe, ja, die haben Comedy-Preis gewonnen oder Fernsehpreis oder Grimme-Preis oder whatever, irgendwie, wo ich mit beteiligt war. Dann freue ich mich. Dann ist das cool, aber es ist ja einfach auch fucking egal. So, ich freue mich, dass die Spaß haben oder dass die Party gut ist, aber das ist ja nichts für mich. So. Und jetzt ist es, dieses Buch ist ja mit meinem Namen drauf. So, das finde ich alles noch ein bisschen seltsam.
Ja, ich stelle die Frage, weil es, ja häufig, also mir geht es auch so, ich schließe irgendwas ab und könnte mich dafür total mir schön auf die Schulter klopfen und sagen, hast du super gemacht. Aber ich renne dann direkt schon wieder ins nächste Projekt rein oder ins nächste Thema rein, ohne mal kurz anzuhalten und zu reflektieren und zu sagen, das war eigentlich, das habe ich ganz gut gemacht. Das kennst du aber nicht. Oder hattest du noch gar nicht die Zeit?
Ich muss erst überlegen. Also vielleicht habe ich einfach die Zeit nicht, zum anderen. Das ist was Besonderes, so eigenes Buch. Und ich glaube, dass es abgefahren sein wird, wenn ich mein Exemplar zum Beispiel im Bücherregal meiner Mama sehe und von meinem Papa oder bei meiner Oma. Ansonsten, ich habe es ja für mich geschrieben. Ist alles gut. So, ich war diesen Moment hatte ich, glaube ich, als ich das Buch fertig hatte. Mhm. Und gesagt habe, so okay, das ist jetzt nicht mehr meine Geschichte, die Geschichte darf jetzt gehen. Das fand ich irgendwie schön.
Du hast bei den drei prägendsten Momenten oder den Fragen gesagt, was möchte ich mit dem Buch vermitteln? Mit der Geschichte?
Mhm.
Was möchtest du damit vermitteln?
Was glaubst du denn, was ich vermitteln möchte?
Also ich habe ja schon gesagt, dass es aus oder so wie ich das gelesen habe und ich bin noch nicht ganz beim Ende, ich habe hier so eine Kugel vor mir, die die anderen nicht sehen, nur du siehst sie.
Eine sehr, sehr schöne Kugel.
Sehr große, sieht aus wie so ein, wie nennt man die noch aus der Schule, so ein Medizinball.
Oh Quatsch, das ist eine ganz kleine Kugel. Also
und ein kleines Kita-Kind noch zu Hause. Also ich bin noch nicht ganz fertig, aber was das für mich vermittelt hat oder übermittelt hat, ist eine Familiengeschichte, die mit vielen drastischen, aber auch sehr liebevollen, schönen Momenten miteinander verwoben ist. Und das eigentlich sehr häufig so eine Art, wenn man so die Seiten umblättert, ist in dem einen Kapitel wird sehr drastisch eine sehr schlimme Situation beschrieben oder ein sehr schlimmes Erlebnis beschrieben. Und im nächsten kurzen Kapitel ist dann wieder von Liebe und Familie und Zuneigung die Rede. Und diese zwei Komponenten kommen für mich am Ende zusammen. Wie gesagt, ich bin noch nicht ganz am Ende angekommen, habe aber bis zum Ende schon mal vorgeblättert. Und das ist so das Gefühl, was ich aus dem Buch mit rausnehme. Und ich finde, du hast es wahnsinnig gut gemacht, so diesen krassen Kontrast einfach aufzuschreiben, in Worte zu fassen, die richtigen Worte, egal ob sie krass sind oder nicht, aber die richtigen Worte zu finden für diese Momentaufnahmen, die du beschreibst.
Das ist aber lieb.
Jetzt musst du mir sagen, ob ich das richtige Gefühl mit rausgenommen habe.
Ja.
Ich meine, jeder liest natürlich auch die Bücher immer anders.
Genau, wollte ich nämlich gerade sagen. Also mein Gedanke war ja, egal wie du mit diesem Buch rausgehst und egal in welcher Situation du selbst vielleicht gerade bist, du bist nicht alleine und das gilt insbesondere für Frauen und es gilt insbesondere für Überlebende.
Mhm.
Überlebende von Gewalt, häuslicher Gewalt, Überlebende, Betroffene von Rassismus. Ich will einfach, dass diese Menschen wissen, dass es nichts gibt, wofür sie sich schämen müssten. So. Und dass sie eben nicht alleine sind. Dass es nicht etwas ist, was nur ihnen passiert oder nur sie in irgendeiner Weise, weil sie es so vielleicht suggeriert und beigebracht bekommen haben, verdient hätten. Das ist ein gesellschaftliches Problem. Und Ich hoffe sehr, dass so einige Überlebende sich aufgefangen fühlen und mitgenommen. Mhm. An die Hand genommen von dem kleinen
Schwarzen. Von dem kleinen Mädchen,
am Anfang des Buchs.
Ja, ja. Und vielleicht auch die, ja, nicht den Mut, das ist das falsche Wort, sondern die Akzeptanz dafür entwickeln, dass sie nicht alleine sind.
Ja, Mut ist sowieso in dem Kontext ganz schwierig, denn was ich keinesfalls will, ist, dass ein Druck entsteht und dass man, dass auch nur eine Frau das Buch liest und denkt, sie müsste irgendwas schaffen,
ja.
Was für sie vielleicht noch gar nicht zu schaffen ist. So. Und dass genau diese Frau weiß, ich erlaube mir kein Urteil. So, weil das Recht hat niemand.
Mhm. Ja, das stimmt. Mut ist da, passt da nicht. Das ist
einfach schwierig, ne?
Ja.
Ja. Weil das ist ja auch eine Situation, wenn man in einer Beziehung oder Ehe ist, wo es um Gewalt geht, wo es um Unterdrückung geht, wo es um Herabwürdigung geht, ist es wahnsinnig schwer, irgendwann zu sich selbst zu finden, zurückzufinden und da rauszukommen. So. Und das hat nicht immer nur mit Mut zu tun, sondern einfach auch damit, dass es unter Umständen auch gefährlich sein kann.
Mhm.
Und ich hoffe sehr, dass wenn andere das von außen beobachten, dass sie dann
reagieren.
Tätig werden. Und ja. Nicht übergriffig, sondern dass sich einfach erkundigen bei den Fachstellen, was sie tun können, wie sie helfen können. So.
Ja. Das ist ja etwas, was leider in diesem oder in den letzten anderthalb Jahren auch noch mal deutlich sichtbarer geworden ist, zugenommen hat, ne? Die Gewalt gegen Kinder zu Hause, die Gewalt gegen Frauen, und es noch viel schwieriger ist, also da das zu erkennen und die Frauen oder Kinder oder Bedrohten aus so einer Situation rauszuholen.
Exakt. Exakt. Und deshalb mein Appell an alle, die nicht betroffen sind, wenn sie so etwas sehen, sich Hilfe zu holen, damit der Person, wenn sie es kann und möchte und zulassen kann, geholfen werden kann. So.
Und es nicht selbst zu versuchen, sondern lieber,
ja. Immer Fachleute dazu holen.
Ja.
Auf gar keinen Fall selbst.
Weil das nicht zu, also weil das nicht zur Lösung führen würde oder weil...
Das weiß ich nicht, aber das ist auch individuell. Es gibt ja kein Schema A. Aber es kann ja sein, dass die Fachstelle selbst sagt, oh, sie können selbst helfen. Nee, also ich gehe jetzt nicht davon aus, dass jemand dabei ist, wenn eine Frau da jetzt Gewalt erfährt. Oft ist es ja hinter verschlossenen Türen und man entwickelt ein Gefühl dafür, ob das, ne, dass da etwas nicht stimmt. So, also wenn man live dabei ist, selbstverständlich, wenn man das kann und sich das zutraut und sich selbst nicht in Gefahr bringt, eingreifen, ansonsten natürlich die Behörden rufen, Polizei rufen. Aber wenn so ein diffuses Gefühl da ist, dann vielleicht einfach mal fragen, wie man da vorgehen kann.
Ja, ja, sehr wichtiger Punkt. Wir fragen ja immer unsere Gästin, wenn sie nicht wissen, wen wir als nächste Gästin im Podcast haben, welche Frage sie hätten. Und wir haben Christa Nichols gefragt, welche Frage sie an dich hat und wusste nicht, dass wir uns heute sehen. Christa Nichols, ich weiß nicht, ob du sie kennst, sie gehört zu den Pionierinnen der Bonner Republik, also hat die NRW-Grünen mitgegründet, hat sich sehr früh für eine Frauen, oder für die Frauenbewegung in den, bei den Grünen engagiert und eingesetzt und hat damit im Prinzip auch den Grundstein gelegt für viele Frauenorganisationen in den Parteien. Und die haben wir vor ein paar Wochen interviewt, auch zum Filmstart von Die Unbeugsamen, ein super Film, aber dafür braucht man Zeit und wir haben alle keine Zeit, aber ein toller Film. Und da geht es darum, wie im Prinzip die Frauen in der Bonner Republikzeit die Machtverhältnisse versucht haben, auf den Kopf zu stellen. Und wir haben sie interviewt und sie hat eine Frage mir auf den Weg gegeben und die lautet: Was ist dein innerster Kern, dein innerster Antrieb, der dich antreibt und dich leben lässt?
Meine Kinder.
Deine Kinder.
Ja, die sind ziemlich cool. Lohnt sich dafür. Soll ich sagen, eigentlich, also klar, die gehen mir auch wahnsinnig auf die Nerven sehr, sehr oft, aber sind im Grunde sehr richtig nette Kerle, richtig nette Menschen.
Was haben die dir besonders beigebracht?
Dass ich genauso nervig manchmal bin, aber im Kern auch, weil ich eigentlich ein ganz netter Mensch.
Was würdest du gerne mal verlernen?
Ich mag die Dinge, die ich gelernt habe.
Ja, yeah, okay.
Ja.
Wir haben Larry interviewt im Sommer und sie hat ganz viel davon gesprochen, dass sie in der Pandemiezeit sich nicht damit, wie andere, nicht damit beschäftigt hat, neue Dinge zu lernen, sondern das sozusagen als Aufgabe für sich genommen hat, Dinge zu entlernen, sich sozusagen zu befreien von Sachen oder von Gewohnheiten oder von Angewohnheiten. Und bei mir hat das ganz schön viel ausgelöst, weil ich mir nie die Frage gestellt habe, was will ich eigentlich verlernen oder entlernen? Aber fällt dir da irgendwas ein oder sagst du?
Ja, also wenn dann sowas wie Vorurteile, das ist ja auch erlernt. Irgendwie manchmal ein Verhaltensmuster, das erlernt ist, das für mich und meine Umwelt nicht immer gut ist.
Mhm.
Mhm. Das ansonsten so Dinge, die ich bewusst gelernt habe, für die habe ich mich ja entschieden und ich bin jetzt nicht der Typ, dem das Lernen leicht fällt. Deshalb würde ich das gerne behalten wollen, wenn ich darf. Das war schon auch ein Kampf. So, kriegt ihr nicht zurück, ey. Okay, ich könnte auf Latein verzichten.
Gut, ich auch. Gott, wenn ich daran denke, ja. Welche Frage hättest du denn an die nächste Gäste, wenn du nicht weißt, wer zu uns kommt?
Hey, geht's dir gut?
Kann man diese Frage ehrlich beantworten? Oder leben wir in einer Gesellschaft?
Ja, schon.
Ja?
Also klar kann man das. Also was juckt mich die Gesellschaft? Wenn du mich gefragt hast, sag ich dir das. Ich sage dir dann auch, mir geht es nicht gut, wenn es mir nicht gut geht.
Gehörst du zu wenigen Menschen, glaube ich, die das sagen würden? Ich kenne nicht viele, die auf Anhieb sagen würden, du, ehrlich gesagt, nee, mir geht es nicht gut.
Kommt bei mir auch nicht so häufig vor, weil es mir meistens irgendwie gut geht.
Ja.
Aber
du würdest das sagen, wenn es nicht so wäre.
Ja.
Ja.
Schon. Weil ich glaube, dass ich nicht so viel leisten kann und nicht so viel geben kann, wenn es mir nicht gut geht. Oder wie es wäre, wenn es normal ist. So. Und das ist auch was ich bin halt Schmerzpatient, ich habe eigentlich immer Schmerzen. Und ich muss manchmal kommunizieren, warum ich übellaunig wirke. Oder müde oder genervt, weil das manchmal einfach damit zusammenhängt, dass ich müde bin, Schmerzen habe, genervt bin, übellaunig bin. So, und dann muss ich der Person aber doch, also meinem Gegenüber doch erklären, it's not because of you, it's because of me. Und das kann ich, glaube ich, nur, wenn ich ehrlich bin und sage, ey, mir geht's nicht gut. Also alles, was jetzt gleich passiert,
don't take it.
Zieh einfach mal ein bisschen was davon ab. Es ist echt irgendwie verstehe ich heute alles falsch oder bin einfach grummelig so. Aber es hat nichts mit dir zu tun.
Manni, ich vermisse ehrlich gesagt manchmal diese Ehrlichkeit. Ich habe nicht das Gefühl, dass wenn man jetzt so jemanden irgendwie Bekanntes auf der Straße trifft und sagt, hey, und, geht's dir gut? Dass dann immer eine ehrliche Antwort kommt, weil wir irgendwie anscheinend so getrimmt sind, zu sagen, ja, ja, klar, ist alles super.
Kann auch nicht immer, weil ich möchte nicht jedem, also ich möchte einfach nicht jeden so nah an mich ranlassen. Ja. Das muss man schon differenzieren irgendwie. Ja. Es gibt Menschen, denen möchte ich mich gar nicht so dolle mitteilen oder da ist die Bindung nicht so da oder ich weiß, die können damit nicht umgehen. Das kann ja auch sein. Ne? Aber ich treffe schon viele Menschen, die auch sehr ehrlich zu mir sind.
Vielleicht ist das, hoffentlich ist das ein neues Umgehen miteinander. Weil ich finde, dass, also wenn es mir nicht gut geht, dann sage ich auch, nee, heute ist nicht so ein guter Tag.
Ja.
Wie du sagst, weil die andere Person dir gegenüber viel besser einschätzen kann. Gut, dann lese ich Jasmina jetzt mal so oder dann lese ich Isa jetzt mal so. Dann kann ich es ungefähr abstecken, warum die so drauf sind.
Und das habe ich tatsächlich sogar schon auf Twitter gemacht oder auf Instagram und gesagt so, ey, Girl, heute ist auf jeden Fall Karneval angesagt hier.
Watch out.
Wirklich, schneidet euch an. Something's going on here.
Cooking here.
Für uns alle ist wirklich für uns alle besser, wenn wir in Deckung gehen. Ich gehe auch in Deckung. Ich soll es heute lassen. So. Das passiert. Und das ist doch völlig in Ordnung.
Ich danke dir für deine Zeit.
Ich danke dir für deine Zeit.
Das war ganz schön, mit dir zu sprechen. Und ich bin mir sicher, dass wir uns irgendwann in Berlin oder irgendwo hoffentlich dann sehen werden. Und
wie spannend, dann siehst du schon ganz anders aus, wenn wir uns sehen.
Ja, definitiv.
Wie aufregend.
Ich habe nur noch ein paar Tage.
Wahnsinn.
Nein, und dann steht dein Buch in ganz vielen Regalen und in den Schaufenstern.
Ja, das weiß ich ja alles noch nicht. Das werden wir sehen. Das läuft jetzt alleine.
Ja, das läuft alleine, genau. Aber ich möchte dir danken für die Zeit und aber auch für deine Gedanken, die du mit mir geteilt hast. Und ich soll dich ganz lieb von David grüßen, natürlich, der gerne dabei gewesen wäre.
Der Arme, das ganz liebe Grüße zurück und gute Besserung.
Und du hast mir sehr viele Gedanken mit auf den Weg gegeben und unseren Hörern und Hörerinnen auch. Und die meisten wissen, wo sie dich finden und dir folgen können und dann das Buch bald lesen können.
Yes.
Und ich kann es nur empfehlen. Ich durfte schon reinspinksen. Es war eine große Ehre. Schon das erste Testexemplar sozusagen hier auf dem Schreibtisch liegen zu haben. Also vielen Dank, Jasmina, und ich wünsche dir alles Gute und ich hoffe sehr, dass wir uns ganz bald nicht über diesen blöden viereckigen Screen nochmal sehen, sondern dann in real life. Und danke dir.
Vielen, vielen lieben Dank. Ich danke dir und ich wünsche dir alles Gute und ich freue mich sehr auf unser Treffen.
Vielen Dank an dich, vielen Dank an euch fürs Zuhören, vielen Dank an Jasmina für deine Zeit und wir freuen uns natürlich, dass ihr dabei wart. Vielen Dank an unseren Partner dieser Episode, Schieß Mercedes, und unseren Partner Stansim. Und natürlich wie immer großes Dank an Jasmin Stuckinger für die redaktionelle Arbeit an dieser Folge. Wir hören uns wieder in 2 Wochen. Bis dahin, bleibt gesund, passt auf euch auf, macht's gut, eure Isa
und euer David.